Jonas. Vierundzwanzigstes Türchen. Es war der Morgen des 24. Dezember. Draußen im Garten lag noch immer der Christbaum, den sie am Wochenende geschlagen hatten, fest in sein grünes Transportnetz gezurrt. Seit 3 Tagen wartete er dort, still, leicht zugeschneit und unendlich geduldig auf seinen großen Auftritt im Wohnzimmer. Ein paar neugierige Spatzen hüpften um ihn herum und pickten hier und da an einer Nadel. Im Haus selbst war es noch still. Ungewöhnlich still. Kein Licht brannte, kein lautes Wort, kein Kinderlachen drang nach draußen. Es war, als würde das Haus selbst den Atem anhalten. Der feine, süßliche Geruch des Adventskranz hing noch immer in der Luft. Eine Mischung aus Tannennadeln, warmer Vanille und einem Hauch von Bienenwachs. Die 4 dicken roten Kerzen waren längst bis auf einen kläglichen Rest heruntergebrannt. Ihre erstarrten Wachstrennen bildeten kleine gefrorene Pfützen auf den Tannenzweigen. Der Advent hatte sein Ende gefunden. Es schien, als würde das Haus für einen Moment tief Luft holen, bevor der große, aufregende Trubel des Heiligabends endgültig begann. Die Stille wurde jäh von dem Geräusch knallender Türen zerrissen. »Was heißt denn hier dick?« kam die empörte Antwort. »Ich hab die größere Füße, also bin ich schneller.« Ein Donnern, als würde eine Herde Gnus durch das Haus galoppieren, kam aus dem oberen Stockwerk, gefolgt von hastigen Schritten, einem lauten Poltern und einem schrillen Kreischen. Jonas hüpfte die Treppen hinunter, nahm immer 2 Stufen auf einmal, während Ellie die Abkürzung nahm und mit einem Affenzahn das Treppengeländer entlang sauste. Beide landeten fast gleichzeitig unten im Flur. Jonas mit einem lauten Plumps, Ellie mit einem eleganten kleinen Sprung am Ende des Geländers. Sie schlüpfte an ihm vorbei, doch Jonas war schneller. Er packte sie am Kragen ihres Schlafanzuges und hinderte sie daran, weiterzukommen. »Hey!« beschwerte sie sich lautstark. Ellie beugte sich nach vorne und stemmte sich mit aller Kraft gegen den Widerstand. Da ertönte ein leises Ratsch. Der alte Schlafanzug verkündete, dass er sich solidarisch mit den beiden Parteien zeigte und teilte sich in 2 Hälften. Eine, die Jonas nun triumphierend in den Händen hielt, und eine, die nur noch in Fetzen an Ellies Schultern baumelte. Ihr Ziel war klar: der Keller. Genauer, der Adventskalender. Jeder von beiden wollte derjenige sein, der heute das allerletzte, das wichtigste Türchen öffnen durfte. Ellie, nun befreit, riss die Wohnzimmertür auf. Jonas nutzte ihren kurzen Stolperer über die Teppichkante, um nachzusetzen. Beide waren nun wieder gleich auf. Während er den sicheren Weg um das Sofa wählte, nahm Ellie die Abkürzung. Sie sprang auf die Sitzfläche, nutzte den Trampolineffekt und katapultierte sich mit einem Hechtsprung über die Lehne. Nur noch wenige Meter bis zur Kellertür. Mit ausgestreckten Armen, wie zwei Sumo-Ringer, versuchten sie den anderen am Überholen zu hindern. Und dann, im exakt selben Moment, stürzten sie beide durch die schmale Tür und steckten fest. Eingeklemmt wie ein Kamel im Nadelöhr. Keiner von beiden kam mehr vor oder zurück. Aus der Kellertür drang nur ein unglückliches, verkeiltes Keuchen und Schimpfen.
»Autsch, jetzt beweg dich! Du drückst! Selber!
Jetzt mach endlich Platz!
Ich war aber zuerst hier, von wegen!«
Da standen sie nun, hoffnungslos verknotet im Türrahmen. Ein menschlicher Knoten aus Armen und Beinen. Während sie noch keiften und kreischten, steckte Mutti müde ihren Kopf aus der Schlafzimmertür, um nach dem Rechten zu sehen. Fassungslos und kopfschüttelnd verfolgte sie das Schauspiel, das sich in der Kellertür abspielte. Als sie näher kam, versuchten natürlich beide sofort, sie auf ihre Seite zu ziehen.
»Mama, ich war zuerst hier«, rief Jonas. »Hey, gar nicht wahr«, protestierte Ellie.
Aber Mutti winkte nur ab. Ihr Blick versteifte sich auf Ellies zerfetzten St. Martin-Schlafanzug, der jeweils zur Hälfte bei Jonas als auch bei Ellie hing. Doch das schien die beiden Kontrahenten nicht zu stören. Sie redeten wild durcheinander, gestikulierten, so gut es eingeklemmt eben ging, und versuchten, ihre Version der Geschichte zu erzählen.
»Öpp, ich will das gar nicht alles wissen«, unterbrach Mutti sie. »Aber er hat...«
seufzte Mutti genervt. »Immer dasselbe mit euch an Weihnachten. Herrschaft nochmal!« Sie blinzelte und versuchte testweise, das menschliche Knäuel zu entwirren. Aber da keiner von beiden auch nur einen Millimeter nachgeben wollte, rührte sich nichts. Da griff Mutti zur altbekannten Kamelle.
»Jonas«, sagte sie und blickte ihm tief in die Augen. »Der Klügere gibt nach.« Hatte dieser Satz eigentlich jemals in der Geschichte der Menschheit funktioniert? Fragte sich Jonas.
Er blieb stur und wollte demonstrativ die Arme verschränken.
»Aua!«
kam es daraufhin von Ellie, dass sich seine Ellenbogen in ihre Seite gebohrt hatten. Dann richtete sich Mutti auf, drehte sich mit einem verschwörerischen Lächeln um und sagte nur,
»Okay, wie ihr wollt.«
Ellie und Jonas blickten sich misstrauisch an. Einen Moment später kam Mutti zurück. Ihre Hände hielt sie hinter dem Rücken versteckt.
»Letzte Chance. Also, wer gibt nach?«
Aber stur wie zwei Esel wandten Ellie und Jonas die Blicke voneinander ab.
»Gut«, sagte Mutti mit unheimlicher Ruhe, »wie ihr wollt.«
Dann holte sie ihre Geheimwaffe hervor, den langen, silbrigen Schuhlöffel, den Papi immer benutzte, um in seine engen Schuhe zu kommen. Sie packte ihn wie ein Schwert und holte kurz aus. Ellie und Jonas warfen erschrocken die Arme schützend über die Köpfe, als sie den Schuhlöffel sahen. Aber das war gar nicht Muttis Ziel. Sie steckte die dünne Metallspitze genau in den Spalt zwischen Jonas und Ellie. Mit einem kräftigen Hebel und einem lauten Plopp löste sich der menschliche Knoten. Sie waren frei. Doch anstatt sich zu bedanken, nutzten sie die gewonnene Freiheit sofort aus. Das Rennen konnte weitergehen. Und schon stürzten sie wie die Wilden die Kellertreppe hinab.
»Langsam«, schrie Mutti ihnen noch hinterher.
Zwecklos. Seufzend lehnte sie sich ans Treppengeländer. Sie wartete nur auf den nächsten unvermeidlichen Streit um die Frage, wer denn nun das Türchen aufmachen durfte.
Es war jedes Jahr dasselbe. Es war zum Verzweifeln.
Doch stattdessen drang ein überraschtes, einstimmiges »Hä?« aus dem Keller. Kurz darauf kamen zwei völlig verunsicherte Kinder langsam wieder die Kellertreppe hoch.
»Wo ist der Kalender?« fragten beide gleichzeitig.
Mutti war verwundert. Na, im Keller, genau da, wo ihr ihn hingestellt habt.
Da ist er aber nicht, sagte Ellie irritiert. Jetzt wurde auch Mutti neugierig. Sie stieg die Treppen nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. Aber tatsächlich, der kleine Tisch, auf dem die Pyramide gestanden hatte, war leer. Sie war weg. Man konnte nur noch erahnen, wo sie gestanden hatte. Der Adventskalender, den Onkel Emil dieses Jahr gebastelt hatte, war eine riesige Pyramide, bei der man jedes Türchen wie ein Archäologe aus dem Gips herausklopfen musste. Und genau das war der Grund, warum Mutti das staubige Ding überhaupt erst in den Keller verbannt hatte. Anfänglich stand er sogar draußen in der Garage. Aber nachdem Ellie und Jonas jeden Morgen mit nassen, matschigen Schuhen wieder ins Haus gelatscht waren, hatte sie ihm zähneknirschend im Keller Asyl gewährt. Nun sah man nur noch einen leichten, quadratischen Schatten auf dem Tisch, wo die Pyramide bis vor kurzem noch gestanden haben musste. Drumherum lag eine feine Staubschicht von der Ausgrabung der letzten Tage, und man konnte Fußspuren erkennen, die zum Tisch hin und wieder zurückführten. Ratlos stand Mutti vor dem leeren Tischchen.
»Siehst du?« sagte Ellie.
Jonas korrigierte trocken. »Naja, wohl eher sieht sie's nicht. Ihr habt nicht zufällig die Pyramide wieder in die Garage gestellt, oder?« fragte Mutti hoffnungsvoll. Beide Kinder schüttelten entschieden den Kopf. Das Rätsel wurde immer größer. Völlig perplex kamen alle drei die Kellertreppe wieder herauf. Oben im Flur wartete schon Papi, noch etwas verschlafen und lehnte am Türrahmen. »Wie seht ihr denn aus? Als hättet ihr den Geist gesehen.«
»Der Kalender ist weg«, sagte Mutti fassungslos.
Papi reagierte nur mit einem ruhigen, fast schon langweiligen »Ach so«. Jonas starrte ihn an.
»Wie, ach so?«
»Ich weiß, wer ihn weg hat«, sagte Papi gelassen.
»Wer?«
riefen die Kinder wie aus einem Mund. Papi grinste.
»Ich?«
»Was? Warum?« protestierten sie sofort. Papi erklärte es ihnen mit stoischer Ruhe. »Ganz einfach. Jedes Jahr am 24. Dezember veranstaltet ihr euer kleines Formel-1-Rennen zum Keller. Oder sollte ich besser sagen Formel 24? Und jedes Mal gibt es Streit deswegen. Und jedes Mal versucht eure Mutti, den Streit zu schlichten. Natürlich ohne Erfolg. Dann ist Mutti genervt. Und ratet mal, wer das abbekommt.« Er machte eine kurze Pause. Mutti wirkte etwas pikiert, konnte ihm aber nicht widersprechen.
»Ich«, fuhr Papi fort, »aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich beschlossen, dass wir alle gemeinsam und in Frieden das letzte Türchen öffnen.«
Er deutete der Familie, ihm in die Küche zu folgen. Dort liftete er das Tischtuch und darunter, sicher versteckt, kam die Pyramide mit ihrem letzten, unberührten Türchen zum Vorschein. Und, erklärte Papi feierlich, als kleine Entschädigung für die geraubten Nerven der letzten Jahre darf Mutti heute das Türchen öffnen. Ellie und Jonas wollten schon lautstark protestieren, doch der strenge Blick, den Papi ihnen zuwarf, ließ sie sofort wieder verstummen. Feierlich überreichte Papi seiner Frau den kleinen archäologischen Hammer. Mutti zögerte kurz, aber dann begann sie mit einem Lächeln, vorsichtig das letzte Türchen aufzuklopfen. Zum Vorschein kam ein letzter, kleiner Sarkophag. Im Inneren lagen zwei in weißes Seidenpapier gewickelte Figuren. Vorsichtig wickelte sie die Päckchen aus. Alle waren gespannt, was denn zum Vorschein kam. Naja, alle bis auf Jonas. Er wusste es ja schon und bereitete sich innerlich auf seinen großen Auftritt als Ahnungsloser vor. Mutti verkündete ehrfürchtig das Ergebnis. Es sind
Einhörner. Ellie war fassungslos. Ausgerechnet Einhörner? Jonas' absurder Tipp?
Was? Wirklich? Spielte Jonas den völlig Überraschten.
Oh, also das ist ja also, da bin ich ja jetzt
echt sprachlos. Mutti blickte auf die Weihnachtslotterieliste am Kühlschrank und seufzte. Also gut, dann gibt's morgen eben Schnitzel. Jonas freute sich. Nun ja, wie ein Schnitzel. Niemand hatte etwas bemerkt. Sein Plan war perfekt aufgegangen. Okay, sagte Mutti dann etwas ernster und deutete mit dem Daumen auf die nun leere, staubige Pyramide. Dann kann dieses schreckliche Ding jetzt endlich aus dem Haus. Nachdem das sperrige Ding aus dem Haus getragen worden war, herrschte auf dem Küchentisch endlich wieder Platz für das Frühstück. Die ganze Familie saß nun beisammen, die Aufregung um das letzte Türchen war langsam verflogen. »Sag mal«, fragte Elli neugierig in die Runde, »wann schmücken wir eigentlich den Baum?« Sie stockte mitten im Satz. Ihr fiel plötzlich wieder ein, dass sie ja gar keine Beleuchtung mehr für den Baum hatten. Etwas unsicher blickte sie zu Papi. Dessen Blick wanderte sofort nach unten zu seinem Teller. Die Erinnerungen an seinen Kampf mit dem Lichterkettenknäuel war keine gute. Er hatte sich wirklich die allergrößte Mühe gegeben, das Chaos zu entwirren. Aber das Netz war unbesiegbar gewesen. Am Ende musste ihn seine Familie mit einer Zange aus seiner eigenen Falle befreien. Mutti bemerkte seine gedrückte Stimmung und erlöste ihn. »Ach, keine Sorge«, sagte sie, »ich muss nachher sowieso noch einkaufen gehen und die Zutaten für Jonas Siegerschnitzel holen. Da bringe ich einfach ein paar schöne Kerzen mit.« Da fiel Jonas etwas Wichtiges ein. »Mama, ich muss heute noch unbedingt zu Lina. Wir haben in der Schule gewichtelt und ich habe sie gezogen.« Lina, das neue Mädchen aus seiner Klasse, hatte es in letzter Zeit wirklich schwer gehabt. »Könntest du mich vielleicht bei ihr absetzen?« fragte er. Mutti dachte kurz nach und entwarf einen Tagesplan. »Okay, passt auf. Wie wäre es so? Ihr beide«, sie zeigte auf Elli und Papi, »schmückt schon mal den Baum vor, so gut's ihm geht. Ich nehme Jonas mit zu Lina, fahre anschließend einkaufen und am Nachmittag fahren wir dann alle gemeinsam zu Omchen.« Alle nickten. Der Plan für Heiligabend stand. Nach dem Frühstück verschwand Jonas auf seinem Zimmer, um Linas Geschenk vorzubereiten. Er hatte auf der Christbaumplantage nicht nur ihren großen Baum, sondern auch einen winzig kleinen Mini-Christbaum besorgt. Er holte ihn nun hervor, dazu ein paar kleine Kugeln, winzige Holzfiguren und sogar ein paar der geretteten Lichterkettenschnipsel, aus denen er eine Mini-Girlande bastelte. Dann nahm er noch eine Weihnachtskarte, schrieb ein paar liebe Worte hinein und hängte sie wie eine letzte Kugel an den Baum. Alles zusammen verpackte er sorgfältig in rot-goldenem Geschenkpapier und band eine große silberne Schleife drumherum. Kurz darauf kam Jonas mit seinem Geschenk die Treppe heruntergepoltert. »Okay, ich bin soweit«, rief er. Mutti verabschiedete sich von Elli und Papi, die sich schon über die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck hermachten. »Viel Spaß euch zwei beim Schmücken. Bis später.« Sie fuhren durch die fast leeren Straßen. Lina wohnte in einer großen Wohnsiedlung am Stadtrand. Es war ein riesiger, quadratischer Bau aus rohem Backstein mit einem weitläufigen Innenhof, in dem viele Familien wohnten. »Du kannst mich hier rauslassen«, sagte Jonas, als sie vor dem großen Durchgang hielten, der ins Innere der Anlage führte. Er stieg aus, winkte Mutti kurz zu und drehte sich um. »Aber nicht trödeln, hörst du? Wir wollen zeitig los.« Er ging zur Hofeinfahrt als »Hey, Jonas«, tönte plötzlich eine vertraute Stimme von hinten. Jonas zuckte zusammen und wirbelte herum. Es war Kirschrot. Sie stand da, dick, eingepackt, ebenfalls mit einem kleinen Paketchen in der Hand. Ein breites, verschwörerisches Grinsen lag auf ihrem Gesicht. »Lass mich raten«, sagte sie und zwinkerte ihm zu. »Du hast auch Lina gezogen?« Jonas musste lachen. »Ertappt!« Es war kein Zufall. Beim Wichteln in der Schule hatten sie beide denselben Plan gehabt. Anstatt ihre eigenen Namen auf die Zettel zu schreiben, hatten sie beide Lina draufgeschrieben. Sie wollten auf ihr eigenes Wichtelgeschenk verzichten, damit Lina, die es in den letzten Wochen so schwer gehabt hatte, mit dem Umzug der kranken Mutter und dem Vater, der noch immer im Ausland festsaß, eine kleine Freude bekam. Nun stellte sich heraus, offenbar hat ihr Plan funktioniert, sogar doppelt. Sie hatten beide ein Lina-Los aus der Box gefischt. »Na dann komm«, sagte Kirschrot. Gemeinsam gingen sie durch den Torbogen zum richtigen Hauseingang und suchten auf dem großen Klingelbrett nach dem richtigen Namensschild. Jonas drückte den Knopf. Es dauerte einen Moment, dann knackte es in der Sprechanlage. Eine krächzende, dünne Mädchenstimme ertönte.
»Wer ist da?«
»Kirschrot«, rief sie in den Kasten.
»Und Jonas«,
rief er von hinten über ihre Schulter. Einen Augenblick lang war nichts zu hören, außer dem Rauschen der Anlage. Dann vernahmen sie ein leises Geräusch, das verdächtig nach einem kurzen Schluchzen klang. Dann aber summte der Summer laut auf und die schwere Haustür klickte und sprang auf. Kirschrot und Jonas tauschten einen unsicheren Blick. »Ob wir vielleicht ungelegen kommen?« flüsterte Kirschrot verlegen. »Tja, jetzt weiß ich auch nicht«, antwortete Jonas. »Aber dann hätte sie vermutlich nicht aufgemacht, oder?« Das war ein gutes Argument, und so betraten sie den Hausflur und stiegen die Treppe nach oben in den dritten Stock. Doch auf halbem Weg staunten sie nicht schlecht. Schon im ersten Stock begann sie, eine kleine, bunte Schlange aus Kindern, die alle geduldig auf der Treppe warteten. Leo, ein anderer Mitschüler, stand als letzter in der Reihe und begrüßte die beiden Neuankömmlinge mit einem breiten, fröhlichen Lächeln. »Ha, ihr also auch, was?«
»Was ist denn hier los?« fragte Jonas sichtlich überfordert. Doch Kirschrot schaltete blitzschnell.
Ihr Blick wanderte über die vielen bekannten Gesichter, die alle kleine Päckchen in der Hand hielten. Sie begann zu grinsen. »Lass mich raten«, sagte sie zu Leo. »Alle haben auf ihr eigenes Wichtelgeschenk verzichtet und jeder hat Lina auf seinen Zettel geschrieben?« Leo nickte nur und lachte. Es war unglaublich. Vor ihnen stand die gesamte Klasse, jeder mit einem liebevoll verpackten Geschenk. Die bunte Schlange reichte vom ersten Stock bis hinauf zur Wohnungstür im dritten Stock. Als Jonas und Kirschrot endlich oben angekommen waren, stand ein völlig überwältigtes, aber glückliches Mädchen in der Tür. Tränen der Freude liefen Lina über die Wangen, während sie versuchte, sich in gebrochenem Deutsch zu bedanken.
»Ich dank euch allen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«
»Frohe Weihnachten, Lina«, sagte Jonas und überreichte ihr ein kleines Präsent.
»Von mir auch. Frohe Weihnachten«, fügte Kirschrot hinzu.
»Dann bis zum nächsten Jahr in der Schule«,
verabschiedeten sich die beiden schließlich wieder und machten sich auf den Rückweg. Als sie das Haus verließen und nach oben blickten, sahen sie Lina am Fenster stehen, wie sie ihnen allen nachwinkte. Jonas hatte nicht damit gerechnet, dass das Wichteln so lange dauert. Er musste sich auf dem Heimweg ziemlich sputen. Seine Mutter wartete sicher schon ungeduldig. Und so rannte er und Kirschrot schnellen Schrittes nach Hause.
Gerade als sie in ihre Straße einbogen, achteten sie nicht auf den Weg. Beinahe wären sie mit dem Postboten zusammengestoßen, der noch die letzten Briefe für Heiligabend austrug.
»Oh, Entschuldigung«,
rief Jonas sichtlich überrascht und ziemlich aus Atem.
»Ich war ziemlich in Eile.«
Der Postbote blieb ruhig und gelassen.
»Oh, kein Problem, aber wo ich euch beide gerade sehe«, sagte er und griff in seine große gelbe Tasche. »Ich hab für euch auch noch Post. Soll ich sie euch gleich geben?«
Kirschrot, die direkt hinter Jonas war, nickte. Er überreichte beiden ein kleines Bündel Briefe und Karten. »So, frohes Fest euch!« Mit diesen Worten machte er sich wieder auf den Weg.
»Oh Mist, ich muss jetzt wirklich los«, sagte Jonas gehetzt, als er seine Briefe entgegennahm. »Meine Eltern warten schon. Schöne Weihnachten, Kirschrot!«
»Dir auch«,
rief sie ihm hinterher. Mutti erwartete ihren Sohn schon ungeduldig an der Haustüre.
»Wo bleibst du denn so lange?«,
fragte sie.
»Mama«, sagte Jonas nur grinsend, »das würdest du mir sowieso nicht glauben.«
Und nebenbei fügte er hinzu, »ach, und das hat mir der Postbote gerade noch in die Hand gedrückt.« Er überreichte ihr den Stapel Briefe. Mutti begann, die Absender durchzugehen.
»Oh, schön, eine Karte von meiner Schwester. Oh, dein Bruder Walter hat auch geschrieben.«
Sie hielt inne und ihre Miene wurde stutzig.
»Komisch, das Kreisverwaltungsreferat schreibt uns auch? Am Heiligabend?«
Papi, der dazugekommen war, fragte verwundert,
»was wollen die denn?«
»Ich glaube kaum, dass sie uns ein frohes Fest wünschen«, murmelte Mutti, während sie den amtlichen Umschlag aufriss.
Sie zog das Blatt Papier heraus, faltete es auseinander und begann zu lesen.
Plötzlich wurde ihr Gesicht finster. »Ich wusste es«, rief sie wütend.
»Was ist denn los?«, fragte Papi alarmiert.
»Das ist los«, rief sie und hielt ihm den Brief direkt vor die Nase.
Oben auf dem amtlichen Schreiben prangte ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigte die Insassen ihres Autos. Ellie und Jonas auf der Rückbank mit völlig verwirrten Gesichtsausdrücken in ihre Sitze gepresst, Mutti auf dem Beifahrersitz mit einem zornigen, missbilligenden Blick und Papi am Steuer mit zusammengebissenen Zähnen und dem starren Blick eines Rennfahrers.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so rasen«, schimpfte Mutti. »Jetzt haben wir den Salat.«
Es war das Ergebnis der gestrigen, unglückseligen Fahrt zum Fototermin. Als Papi nach dem Reifenwechsel versucht hatte, die verlorene Zeit wieder aufzuholen.
30 Kilometer pro Stunde zu schnell, innerorts, fuhr Mutti fort.
Aber Papi reagierte überhaupt nicht so, wie sie es erwartete. Er schimpfte nicht, er seufzte nicht. Stattdessen begann er zu lächeln.
Mutti verstand die Welt nicht mehr.
»Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe? 30 Kilometer zu schnell!«
Aber Papis Grinsen wurde nur noch breiter und breiter, bis es sein ganzes Gesicht eingenommen hatte. Mutti las,
»Das sind 180 Euro Strafe, 180 und ein Punkt in Flensburg«, rief Mutti fassungslos. »Findest du das etwa lustig?«
Doch Papi ignorierte all das, alles. Er ignorierte die Strafe, er ignorierte die Punkte, er war einfach nur selig. Und nicht nur das, er war zutiefst gerührt. So gerührt, dass ihm plötzlich die Tränen in die Augen schossen.
Mutti, Jonas und Ellie blickten ihren Papi nur mit riesigen Fragezeichen über den Köpfen an. Hatte er jetzt komplett den Verstand verloren?
Papi rang mit seiner Fassung. Seine Stimme zitterte vor Glück.
Ich hab es,
schluchzte er fast.
Ich hab es doch bekommen. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk von allen. Wer hätte ahnen können, dass die Behörden Wünsche erfüllen?
Er nahm Mutti vorsichtig den Brief aus der Hand und blickte ehrfürchtig auf das kleine, unscharfe Beweisfoto. Jetzt war auch Mutti völlig baff. Sofort drehte sich Papi um, holte eine Schere aus der Küchenschublade und begann, sehr zum Entsetzen der anderen, den amtlichen Brief zu zerschneiden. Sorgfältig schnitt er das kleine Schwarz-Weiß-Foto aus. Mit einer fast schon feierlichen Miene verschwand er im Wohnzimmer. Alle folgten ihm wie in Trance. Er ging direkt zur großen Fotowand, nahm den leeren Bilderrahmen ab, der bis gestern noch leer und trostlos an der Wand hing, und steckte das Foto vorsichtig hinein. Da prangte es nun, das neue Familienfoto. Gut, es war in Schwarz-Weiß, leicht verschwommen und mit dem absurdesten Gesichtsausdrücke, aber es war da. Neben all den anderen Fotos. Jedes Jahr eins. Jedes Jahr. Nach der Katastrophe von gestern hatte er es schon abgeschrieben. Eine ganze Weile starrte er nun andächtig auf das kleine Blitzerfoto.
Ich hab mein Foto, sagte er dann mit einem tiefen, unendlich erleichternden Seufzer.
Mutti, die sich langsam von dem Schock erholt hatte, meint nur etwas spöttisch: Na, dann herzlichen Glückwunsch, ist aber ein sehr, sehr teures Foto geworden. Doch Papi hörte sie schon nicht mehr. Er war einfach nur selig. Zuvor, als Jonas mit einem letzten Winken im Haus verschwunden war, blieb Kirschrot allein auf dem verschneiten Gehweg zurück. Neugierig warf sie einen Blick auf die Post, die ihr der freundliche Bote in die Hand gedrückt hatte. Das meiste waren bunte Weihnachtskarten von Verwandten, doch eine Karte stach heraus. Es war eine Postkarte, aber das Motiv war herrlich absurd. Es zeigte einen Sandmann. Nein, nicht so einen kleinen Mann, der einem Sand in die Augen streute. Es war buchstäblich ein Sandmann, nur eben aus feuchtem, braunen Sand gebaut, der an einem sonnigen Strand stand, während im Hintergrund das blaue Meer rauschte. Er hielt einen kleinen Tannenbaum aus Seetang im Arm und auf seinem Kopf steckte ein großer, roter Seestern. Über dem ganzen Bild prangte in fröhlichen Buchstaben der Schriftzug Feliz Navidad. Kirschrot musste grinsen, sie wusste sofort, von wem diese Karte war. Sie drehte sie um und las Nurias holprigen, aber herzlichen Text. Liebe Kirschrot, danke für deinen tollen Brief. Ich hätte dir ja gerne früher zurückgeschrieben, aber dein Brief hat anscheinend eine kleine Weltreise gemacht. Du hattest ihn an die Cala del Sil, die Straße der Stille, geschickt, anstatt die Cala del Sol, die Sonnenstraße. Aber zum Glück ist er trotzdem angekommen. Schöne Weihnachten für dich und deine Familie. Und natürlich eine schöne Parjada. Oh, bitte keine Parjada mehr dieses Jahr, dachte sie bei sich. Ihr Vater hatte mit seiner heldenhaften, aber chaotischen Wintergrillaktion schon genug Unheil für eine ganze Saison angerichtet. Sie blickte auf, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Jonas, Ellie und ihre Eltern ins Auto stiegen. Sie fuhren langsam los, wahrscheinlich in Richtung Ommchen, wie Jonas erzählt hatte. Kirschrot winkte ihnen nach, steckte die sonnige Weihnachtskarte in ihre Jackentasche und machte sich ebenfalls auf den Heimweg. Als sie vor Ommchens Haus parkten, stiegen alle aus dem Auto aus. Jeder schnappte sich etwas aus dem Kofferraum. Geschenke, eine Tasche mit Essen, Kuchen und einen Riesentopf und klemmten es sich unter die Arme. Voll bepackt wie eine kleine Karawane klingelten sie.
»Oh, was macht ihr denn alle hier? Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch was Schönes für euch gekocht.«
»Aber Omchen«, sagte Mutti sanft und trat ein, »du hast doch gekocht.« Sie gab Jonas, der den großen Suppentopf trug, unauffällig einen Zeichen, ihn schnell hinter seinem Rücken zu verstecken.
»Ach ja?« fragte Omchen verwirrt. »Ja«, sagte Mutti, »du wolltest doch deine berühmte Kartoffelsuppe für euch machen.« »Und warum?« »Na, weil doch heute Weihnachten ist«, erklärte die Mutti fröhlich.
Während Mutti und Elli Omchen geschickt in ein Gespräch verwickelten und sie ins Wohnzimmer lotsten, schlich sich Jonas in die Küche. Er stellte die von Mutti zu Hause vorbereitete Suppe auf den Herd, schaltete die Platte an und begann, den Tisch festlich zu decken. Zur selben Zeit hatte sich Papi ebenfalls in die Küche geschlichen, um sich unbemerkt um den vollen Futternapf von Tinkerbell zu kümmern. Als alles erledigt war, tauchten die beiden wieder auf und zeigten Mutti unauffällig den Daumen nach oben.
»Oh, das riecht ja schon richtig gut, Omchen«, sagte Mutti nun. »Wollen wir essen?«
Etwas verwirrt, aber erfreut über den köstlichen Duft, ging Omchen mit Mutti in die Küche. Dort stand ein dampfender Topf Suppe auf dem Herd. Der Tisch war perfekt gedeckt. Alles sah so aus, als hätte sie es selbst vorbereitet.
»Prost, Omchen! Frohe Weihnachten!«
riefen alle, als sie mit ihren Gläsern anstießen. Als es langsam dunkel wurde, verlagerten sie die Feier ins Wohnzimmer. Papi holte seine alte Gitarre heraus und gemeinsam sangen sie Weihnachtslieder von Stille Nacht bis O Tannenbaum. Anschließend sagte Mutti geheimnisvoll zu Omchen, »Ich glaube, ich hab da was gehört. Mal schauen, was das Christkind für dich gebracht hat.« Elli, die genau wusste, was jetzt kam, wetzte sofort los, holte ein großes, liebevoll verpacktes Geschenk, das unter dem Weihnachtsbaum lag, und überreichte es ihrer Großmutter. Omchen schaute das Paket völlig überrumpelt an.
»Für mich?«
Elli nickte und strahlte. Vorsichtig öffnete Omchen das Geschenkpapier. Zum Vorschein kamen der kunterbunte Topflappen, den Elli in der Schule gehäkelt hatte, und der nagelneue, weiche Wollpullover von Mutti. Omchen freute sich sichtlich. Sie hielt den Pullover gegen das Licht.
»Oh, der ist aber wunderschön und genau meine Farbe«, sagte sie strahlend.
Doch dann, als alle dachten, die Bescherung sei vorbei, verblüffte sie ihre Familie.
»Elli, mein Schatz«, sagte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln, »schau doch noch mal genauer unter dem Baum. Vielleicht liegt da ja noch mehr.«
Zögerlich spähte Elli unter die Zweige und tatsächlich, sie fischte vier weitere kleine Geschenke hervor. Eines war mit Johannes, eins mit Elisabeth, eins mit Mutti beschriftet. Nur das vierte Päckchen trug keinen Namen. Elli überreichte jedem sein Paket und behielt ihres für sich. Aber was sollte sie mit dem namenlosen Geschenk machen? Sie überlegte kurz und gab es schließlich Papi. Jonas riss sein Papier ungeduldig auf und starrte auf ein großes, dickes Buch über die Geheimnisse des Universums. Mutti öffnete ihres und fand ein selbstgestaltetes Rezeptbuch mit dem Titel »Omchens beste Rezepte – von Kartoffelsuppe bis Gulasch«. Sie musste unwillkürlich grinsen. Da, mitten in der Stille, begann Papis Geschenk plötzlich zu klingeln und zu vibrieren. Verwirrt blickte er in die Runde. »Na nun mach schon auf«, forderte ihn Jonas auf. Etwas unsicher entfernte Papi das Geschenkpapier und blickte ungläubig auf sein eigenes, vermisstes Smartphone, das immer noch laut klingelte. Zögerlich nahm er ab. Ja, hallo? Seine Miene veränderte sich schlagartig. Was? Bei uns? Er sprang auf, rannte zum Fenster und warf einen panischen Blick in die Dunkelheit. Er erschrak sichtlich.
Schatz, was ist denn los?
Fragte Mutti besorgt.
Ich glaube, sagte Papi fassungslos, ich glaube, es brennt in unserer Straße.
Jetzt kamen auch Elli, Jonas und Mutti zum Fenster. Tatsächlich. In der Dämmerung konnten sie ganz deutlich eine dicke, weiß-schwarze Rauchsäule in den Himmel aufsteigen sehen. Genau aus der Richtung ihres Zuhauses. Papi drehte sich zu Ommchen um.
Ommchen, es tut uns wirklich schrecklich leid, aber wir sollten da mal nach dem Rechten sehen.
Hastig verabschiedeten sie sich und Papi fuhr so zügig es ging nach Hause. Sie kamen der unheilvollen Rauchsäule immer näher.
Oh Gott, nicht, dass ich den Herd angelassen habe,
murmelte Mutti völlig aufgelöst. Doch als sie endlich in ihre Straße einbogen, erkannten sie, woher der Rauch und der Qualm tatsächlich kam. Er quoll nicht aus ihrem Haus hervor. Stattdessen kam er von gegenüber, aus Kirschroths Garten. Mutti und Papi atmeten erleichtert auf. Jonas hingegen verdrehte nur die Augen. Er fasste sich unwillkürlich an seine noch leicht schmerzende Nase und sagte mit resignierter Stimme ein einziges, alles erklärende Wort. Pariade. Mittlerweile war es schon spät geworden und eine friedliche Weihnachtsruhe hatte sich über das Haus gelegt. Jonas hatte sich längst in sein Zimmer zurückgezogen, lag auf seinem Bett und zwar tief in sein neues Buch versunken. Mutti hatte es sich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa gemütlich gemacht. Oben im Kinderzimmer war Papi gerade dabei, Elli eine gute Nacht zu wünschen. »Du, mein Schatz«, sagte er tröstend und strich ihr über die Haare. Es tut mir leid, dass wir vorhin so schnell von Ommchen aufbrechen mussten, dass wir dein Geschenk ganz vergessen haben mitzunehmen. Wenn ich das nächste Mal bei ihr bin, nehme ich's mit, versprochen.
Mach doch nichts, Papi, antwortete Elli ganz gelassen. Sie war nicht im geringsten traurig.
Sie legte sich in ihr Bett, Papi deckte sie sorgfältig zu und gab ihr noch einen dicken Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn.
Schlaf gut.
Papi löschte das Licht und setzte sich erschöpft, aber glücklich, zu seiner Frau auf die Couch. Was für ein Weihnachtsfest, seufzte er sichtlich erleichtert und nahm sie in den Arm.
Frohe Weihnachten, mein Schatz, sagte Mutti fröhlich und gab ihm einen Kuss.
Frohe Weihnachten, antwortete Papi. Unterdessen, oben in Ellis Zimmer, herrschte noch keine vollkommene Nachtruhe. Elli knipste leise ihre Nachttischlampe an und schlurfte zu ihrem Fenster. Sie warf einen Blick auf die Fensterbank. Der Wunschzettel mit ihrem einzigen wahren Wunsch war verschwunden. Und das Plätzchen, das sie dazugelegt hatte, ebenfalls. Ein breites, überglückliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie warf ihren Blick hinauf zum dunklen, sternenklaren Himmel und flüsterte mit sichtlich froher Stimme nur zwei Worte in die stille Nacht.
Dankeschön.
Tja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch allen ebenfalls ein frohes und gesegnetes Fest.